Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur zweiten Ausgabe des Podcasts der Stiftung Schweizer Perspektiven in Europa. Wir befassen uns heute mit dem Thema Brexit. 10 Jahre Brexit, und ich freue mich sehr, einen Experten in diesem Bereich hier begrüßen zu dürfen, Herrn Professor Tobias Lock. Tobias Lock ist Professor für Europarecht an der Maynooth University in Irland. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der EU-Grundrechte, des EU-Verfassungsrechts und insbesondere des Verhältnisses von EU-Recht mit anderen Rechtsordnungen. Ein Mann also, der Bescheid weiß, und ich freue mich, mit ihm heute das Gespräch zu führen. Herr Lock, 10 Jahre Brexit. Vor 10 Jahren hat diese Volksabstimmung stattgefunden. Dieser Austritt wurde dann nachfolgend vollzogen. Wir wollen uns darüber unterhalten. Aber vielleicht zuerst, wie ist eigentlich das Vereinigte Königreich überhaupt in diese EU reingekommen? Das war ja etwas später als die Gründerstaaten am Anfang. Wie war das da eigentlich?
Ja, das Vereinigte Königreich war tatsächlich ein Spätkommer. Ist erst 1973 zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft damals hinzugestoßen. Also ja, 17 Jahre nach den anderen 6 Gründerstaaten. Warum war das so? Das lag zunächst mal daran, dass sich das Vereinigte Königreich am Anfang in den 50er Jahren nicht beteiligen wollte. Das waren wahrscheinlich noch vor allem die Nachwehen des britischen Empires. Man hatte noch den Commonwealth, man hatte vor allem enge Handelsbeziehungen mit den Ländern, mit Australien, mit Neuseeland und so weiter. Und die wollte man nicht riskieren. Und dann wollte man sich irgendwann mal wieder so langsam der EU oder der EWG annähern. Aber da war de Gaulle in Frankreich und der hatte da andere Ideen. Der traute den Engländern nicht wirklich. Und dann kam es also erst 1972 wurden die Verträge abgeschlossen, zu dieser ersten Erweiterung durch Großbritannien, Irland und Dänemark.
Und das war aber auch schon mit einer Volksabstimmung verbunden?
Nein, der eigentliche Beitritt war noch keine Volksabstimmung. Die erfolgte unter dem damaligen Premierminister Edward Heath, der war ein Konservativer. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass die Konservativen die proeuropäische Partei waren. Die Labour-Partei war eher europaskeptisch eingestellt, wie viele sozialdemokratische Parteien, weil man dieser Marktintegration nicht traute. Die war natürlich für die Konservativen wesentlich sympathischer von der Grundeinstellung her. Und zur Volksabstimmung kam es erst 1975. Ironischerweise auch nach einem Wahlversprechen, in dem Fall durch die Labour-Partei, die gesagt hat,
ja, das war Wilson, der Premierminister dann, ja.
Da wurde Wilson dann Premierminister, und einer der Versprechungen, die er gemacht hat, war eben, naja, wir halten ein Austrittsabkommen über den Verbleib in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ab. Das fand dann 1975 statt, also schon sehr, sehr kurz nach dem Beitritt, und wurde dann aber von 2/3 der Wählerinnen und Wähler abgelehnt.
Aber Wilson selber war nicht für den Austritt wieder, sondern er war eigentlich auch für den Beitritt.
Ja, Wilson war kein Euroskeptiker, in dem Sinne. Aber es gab eben in der Labour-Partei einen linken Flügel, der dann später auch in den frühen 80er Jahren kurzzeitig an der Macht war, sozusagen in der Opposition, die Opposition anführte, die eben sehr, sehr euroskeptisch ausgerichtet war.
Wie ist das dann zu diesem Wechsel gekommen, dass in der konservativen Partei dann die Euroskeptiker zunehmen und am Schluss dann aber eigentlich auch den Ton angeben und auch dieses Referendum auch durchsetzen? Ja. Wie ist dieser Wechsel zu erklären?
Ja, das lag vor allem an Margaret Thatcher. Die war natürlich die dominierende Person in den 80er Jahren in der konservativen Partei. Sie wurde 1979 Premierministerin. Es gibt noch ein Foto, das manchmal in der Presse rumgeistert, in dem sie für das Referendum 1975 für das Verbleiben in der EU wirbt. Da hat sie dann Pulli an, so einen Strickpullover mit den Fahnen der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Das ist nicht besonders kleidsam. Jedenfalls in den 80er Jahren änderte sich ihre Einstellung. Das lag zum einen daran, dass sie wahrscheinlich die EU live in action erlebt hat. Sie mochte wahrscheinlich, ich nehme an, ihr war diese Gipfeldiplomatie vielleicht zuwider. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte sie natürlich in Großbritannien ein Programm der Deregulierung durchgezogen, eine Entmachtung der Gewerkschaften, die letzten Endes auch zur Zerstörung der Kohleindustrie führte und so weiter. Also Großbritannien wurde wirtschaftlich zu einer richtigen Rosskur unterzogen. Und dann hielt sie 1988 eine sehr berühmte Rede in Brügge am Europakolleg. Und da hat sie dann gesagt, naja, wir haben doch nicht die Bürokratie in Großbritannien abgebaut, mühsam abgebaut, nur um sie auf europäischer Ebene wieder zu errichten. Also das war so der Startschuss dieser euroskeptischen Phase von Margaret Thatcher. Sie war dann nicht mehr so lange an der Macht, noch 2 Jahre, aber das wurde dann ja so langsam zum Mainstream in der konservativen Partei, so peu à peu.
Und wir haben in Brüssel haben wir die Delors-Kommission, oder?
Genau.
Der natürlich dann auch soziale Fragen wieder mehr aufnimmt europäischen Markt.
Das war die andere Dynamik, was man auch nicht vergessen darf. Margaret Thatcher war eigentlich relativ erfolgreich auf europäischer Ebene. Sie hat ja den Britenrabatt rausgehandelt. Das lag daran, sie hat gesagt, wir zahlen zu viel in das Budget ein und wir bekommen nicht genug zurück und wir bekommen weniger pro Kopf zurück als zum Beispiel die Franzosen. Warum? Weil unser Landwirtschaftssektor so klein ist. Im Vergleich jetzt zu Frankreich insbesondere. Und den hat sie erfolgreich raushandeln können. Also sie war nicht unerfolgreich auf europäischer Ebene, aber so diese Tendenz zur immer stärkeren Integration und auch zu dieser Bürokratisierung, vielleicht auch durch die Delors-Kommission, das war ihr zuwider und da hat sie dann, ja, wollte sie dann die auf die Bremse drücken.
Okay, und dann haben wir aber in UK dann auch eine neue Partei, die sich da entwickelt und die auch die Konservativen dann irgendwo in den Schwitzkasten nimmt. Und das war wahrscheinlich schon auch Auslöser dann, dass Cameron dieses Referendum dann irgendwo versprochen hat.
Ja, es dauerte eine Zeit lang, bis diese UKIP-Partei dann, also United Kingdom Independence Party, also das, man sieht, das United Kingdom, das Vereinigte Königreich, war natürlich immer schon ein unabhängiges Land im völkerrechtlichen Sinne, aber man fühlte sich, das sollte zumindest durch diesen Titel der Partei kommuniziert werden, man fühlte sich bedroht durch die EU in der Souveränität. Also die United Kingdom Independence Party wurde irgendwann in den 90er Jahren gegründet. Interessanterweise war das so ein Professorenprojekt, ein bisschen wie die AfD in Deutschland. Mhm. Es war ein Professor an der London School of Economics, dem gefiel halt die EU nicht aus verschiedenen Gründen. Er war eher neoliberal eingestellt, also kam nicht aus der linken euroskeptischen Ecke, sondern aus der konservativen oder rechten euroskeptischen Ecke. Und der hat diese Partei gegründet, aber so richtig Gas geben konnte sie erst, nachdem sie von Nigel Farage angeführt wurde. Das war natürlich, man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, der Maastrichter Vertrag 1992, die Ratifizierung, die unter John Major dann durchgeführt wurde, das war für die konservative Partei eine ganz, ganz schwierige Phase. Es gab sehr, sehr viel Widerstand und John Majors Regierung wäre fast daran zerbrochen. Und dieser Widerstand, da er sich dann letzten Endes in der konservativen Partei nicht durchsetzen konnte, da war das sozusagen die UKIP-Partei so eine Art Ventil, wo dann dieser Druck abgelassen wurde und wo dann eben ein paar Wählerinnen und Wähler, die sich sonst eben für die konservative Partei entschieden hätten, dann eben zu UKIP abgewandert sind. Die UKIP-Partei, interessanterweise, war immer nur bei den Europawahlen erfolgreich. Bei den nationalen Wahlen hat die kein Mensch gewählt, sondern es war immer nur bei den Europawahlen erfolgreich und wurde immer, immer stärker. Und bei der Europawahl 2014, also die Europawahl, die kurz vor dem Brexit-Referendum war, war sie die stärkste britische Fraktion. Und das war natürlich für die Konservativen ein Problem. Sie waren nur noch Dritte, ja, nach Labour dann.
Und Cameron, der Premierminister, hat dann aber versucht, mit der EU irgendwo noch was auszuhandeln, in eine Verbesserung hinzukriegen, um den Engländern oder den Briten zu sagen, aber das hat sich jetzt alles verändert. Das war aber ein bisschen Missverständnis, wie man das überhaupt aushandelt. Das war so eine bilaterale Idee, wir Briten holen jetzt da irgendwas Spezielles raus.
Ja, es war ganz interessant, wie es dazu kam. Cameron hat 2013, also da war er noch in einer Koalition, was ja für britische Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist, mit den sehr europafreundlichen Liberalen. Und da musste er sein Profil schärfen. Und er wollte sein Profil dadurch schärfen, dass er ein Referendum oder eine Volksabstimmung zum Austritt aus der EU anbieten wollte. Und das wurde dann auch in das Parteiprogramm aufgenommen. Und man darf nicht vergessen, in der britischen Politik ist es so, was im Parteiprogramm steht, das hat ein gewisses Gewicht. Also das kann man dann auch durchziehen. Es gibt dann eine Konvention, wonach zum Beispiel das House of Lords dann nicht dagegen stimmt, wenn die Partei, die gewählt wurde, ihr Parteiprogramm 1:1 umsetzt. Also es ist eine wichtige Entscheidung. 2013 hält er diese Rede bei Bloomberg, also in einem Medienunternehmen, und sagt, ich persönlich bin eigentlich für den Beibehalt der EU-Mitgliedschaft, aber ich weiß, die Menschen wollen eine Abstimmung haben. Ich schlage Folgendes vor. Wir brauchen einen besseren Deal, ja, unter der Bedingung bin ich dafür. Wir verhandeln unsere Terms and Conditions, ja, die Bedingungen unserer Mitgliedschaft nach. Ich hole was Besseres raus und dann stelle ich das zur Abstimmung. Das Ganze war natürlich 2013, wie man so schön sagt, im Englischen pie in the sky, weil man ja nicht wusste, ob die Konservativen überhaupt wiedergewählt würden, ob sie wiedergewählt werden, aber wieder in eine Koalition müssen. Aber aus verschiedenen Gründen hat er es geschafft, eine Mehrheit zu bekommen. Und dann musste er natürlich das Ganze dann auch durchziehen. Also
war ein bisschen gefangener auch.
Da war er gefangen aus seiner eigenen Schlauheit. Und er hatte natürlich zwischendurch ein Erfolgserlebnis gehabt. Er hat ja zwischendurch den Schotten ein Unabhängigkeitsreferendum angeboten gehabt, das er dann, wie er es selber erwartet hat, auch gewonnen hat. Also die Schotten haben sich ja gegen die Unabhängigkeit entschieden. Es war ein bisschen knapper, als das ihm vielleicht gepasst hätte, aber es ging gut. Und ich glaube, das hat ihm schon auch dieses Selbstbewusstsein gegeben, dass er gesagt hat, naja gut, machen wir halt nochmal so eine Geschichte. Ist es auch erledigt. Ja. Also das sollte so das letzte Wort sein. Man wollte das Referendum gewinnen. Ja. Und dann ist mal 20 Jahre Ruhe. Wie beim letzten Mal. War ja auch dann, waren fast 40 Jahre Ruhe seit 75, ne? Und, wie gesagt, er ging dann zu diesen Nachverhandlungen. Die EU fand das schon komisch, weil man kann ja die EU-Verträge nicht einseitig oder bilateral verändern, müssen ja alle zustimmen. Es gibt auch manche Dinge in den EU-Verträgen, die natürlich auch nicht funktionieren auf bilateraler Ebene. Also beispielsweise wollte er konkret vier Dinge nachverhandeln. Zum einen wollte er im Deutschen ist das eine wenig bekannte Phrase im EU-Vertrag, die immer engere Bindung oder dieser immer engere Zusammenhalt der Völker Europas.
Ganz oben im
genau. Aber auf Englisch hört sich's besser an. Das ist the ever closer union of the peoples of Europe. Aber es wird immer verkürzt dargestellt als ever closer union. Also das heißt, man sagt nicht, dass die Menschen zusammenwachsen sollen, sondern dass die EU immer stärker werden soll. So wird es immer interpretiert. Und da wollte er raus. Das wollte er beenden für Großbritannien einseitig. Dann wollte er, da das Ganze symbolisch ist, war das nicht so das große Problem, dann wollte er eine Notbremse bei der Zuwanderung aus der EU haben, wo er sagen konnte, okay, jetzt kommen gerade zu viele, wir können das einfach nicht stemmen, unsere Infrastruktur ist überlastet, unser Gesundheitswesen ist überlastet, unsere Schulen sind voll. Jetzt müssen wir Stopp sagen können, auch zur Einwanderung aus der EU, wo es ja normalerweise keine Obergrenze gibt. Dann wollte er einen besonderen Schutz für Nicht-Euro-Mitglieder haben. Also das war eigentlich mit der meiner Meinung nach der sinnvollste, die sinnvollste Verhandlungsposition, weil er gesagt hat, naja, wir sind mittlerweile als Nicht-Euro-Mitgliedstaaten in der Minderheit und wir können dann eventuell bei manchen Projekten, können wir eventuell Abstimmungen verlieren und dieser Minderheitenschutz, der muss gemacht werden für die Mitgliedstaaten, die nicht im Euro sind.
Vielleicht kann man noch sagen, die Briten hatten aber schon auch einige Opt-outs vorher schon, die waren nicht in Schengen, die mussten eben Euro nicht übernehmen. Also da war schon eine gewisse Special Position da eigentlich, oder?
Großbritannien hatte einen ziemlich guten Deal, wenn man das so aus der euroskeptischen Sicht betrachten würde. Also sie waren nicht in Schengen, wie gesagt. Sie waren insbesondere, da hatten sie diesen Rabatt, sie mussten weniger zahlen. Und sie waren nicht im Euro und mussten auch nicht beitreten. Also es war ja ein wirklicher Opt-out aus der gemeinsamen Währung, was auch ganz, ganz wichtig war, symbolisch, dass das britische Pfund hat schon einen großen Stellenwert, also ähnlich wie der Schweizer Franken. Es wäre schwierig, da wegzukommen davon. Genau, also von daher hatten sie einen ziemlich speziellen Deal, den viele andere Mitgliedstaaten so nicht hatten.
Und was hat Cameron dann jetzt rausgeholt in diesem Fall? Ist da was rausgekommen oder war das eigentlich nur ein bisschen Staffage?
Es war halt dann doch nur Staffage, ja. Wenn man ein bisschen nachgeprüft hat, ja, er hat so eine Erklärung bekommen, nachdem diese Ever Closer Union für Großbritannien nicht weiter gelten sollte. Okay. Er hat keine Notbremse bei der Migration bekommen. Migration war schon das dominierende Thema während der ganzen Brexit-Debatte, das darf man nicht vergessen. Er hat auch hier und da ein paar kosmetische Veränderungen erwirken können. Aber das Problem war natürlich, dass dieser Deal jedenfalls von den Gegnern der EU-Mitgliedschaft verrissen werden würde. Also er konnte eigentlich nicht gewinnen. Also das ist natürlich der taktische Fehler war, glaube ich, sich überhaupt darauf einzulassen. Denn das, wenn eine Seite komplett gegen die EU-Mitgliedschaft ist, dann wird denen kein Deal genug sein. Das geht nicht. Ja? Ja. Das ist, und das war der taktische Fehler, den er wahrscheinlich gemacht hat.
Ja, genau. Gut, jetzt hat er diese Vereinbarung oder was das da immer ist, mit wenig Inhalt und setzt jetzt diese Volksabstimmung, dieses Referendum an.
Ja.
Wieso? Das musste er, weil er da einfach im Wort war.
Genau.
Und da konnte er gar nicht mehr anders.
Da konnte er nicht mehr raus. Ich glaube, sonst hätte ihn seine eigene Partei wahrscheinlich als Premierminister abgesägt. Das würde ich behaupten. Also wenn er sich da hätte versucht, hätte davon zu schleichen. Es wurde dann auch Gesetzgebung erlassen. Die wurde auch erlassen, bevor diese Nachverhandlungen stattfanden. Und da hat er eine Frist bekommen bis Ende 2017, um dieses Referendum durchzuführen. Er hat dann gedacht, ich mache es lieber schnell, dann ist es vorbei, solange die Stimmung noch ganz gut ist. Die Umfragen waren ja auch immer eigentlich bis zur eigentlichen Abstimmung knapp für den Verbleib in der EU. Das darf man nicht vergessen.
Man muss sagen, Referenden im Vereinigten Königreich, das ist eine seltene Geschichte. Eigentlich ist das Parlament ist die höchste Instanz und die entscheidet alles.
Genau.
Und so. Und wir haben gehört, beim Beitritt war das oder beim nicht vollzogenen Austritt da 75. Genau, 75. Aber dann haben sie gesagt, diese Frage Schottland, da gab es eine Referenden.
Ja.
Aber das ist eine seltene Geschichte.
Es gab insgesamt in der Geschichte des Vereinigten Königreichs nur 3 landesweite Abstimmungen, wo alle mit abstimmen durften. Das war zum einen diese 75er EU-Abstimmung. Dann gab es 2011 ein Referendum über das Wahlrecht, ob man das Wahlrecht reformieren wollte. Das haben die Menschen abgelehnt. Auch die 75er haben die Menschen abgelehnt. Ja. Und 2016 war das erste Mal, dass eine landesweite Abstimmung stattfand, die dann letzten Endes gegen den Wunsch der Regierung ging. Ja, man hatte da keine Erfahrung, wie man überhaupt damit umgehen sollte. Ja. Was passiert, wenn die Menschen gegen den Status quo stimmen? Die Schottland-Geschichte, es gab in den Regionen sozusagen, gab es noch ein paar. Gab es in Schottland, es gab in Wales vorher und auch in Schottland Abstimmungen, ob die sogenannte Devolution eingeführt wird. Also so eine Art, so ein Mini-Föderalismus. Ja. In Nordirland gab es mal eine Abstimmung über das Karfreitagsabkommen von 1998. Aber die waren immer nur regional, aber landesweit gab es nur 3 Abstimmungen in der Geschichte. Seit 1000 Jahren sozusagen.
Okay. Und jetzt haben wir also diese Abstimmung und jetzt werden da Argumente sortiert und formuliert. Wie war die Konstellation jetzt da? Also wenn man das mal parteipolitisch anschaut, wer ist dafür, für den Austritt, wer ist für den Verbleib? Und dann vielleicht zweite Ding dann, was sind die Argumente?
Also parteipolitisch kann man grob sagen, dass die Labour-Partei für den Verbleib war. Es gab zwei so altlinke Abgeordnete, die sich für den Austritt ausgesprochen hatten, aber im Großen und Ganzen war die Labour-Partei für den Verbleib. Die Liberalen waren für den Verbleib, die sind sehr, sehr stark pro-europäisch eingestellt.
Also eine kleine Partei.
Kleine Partei mit, was hatten die, vielleicht 20, 25 Abgeordnete zu dem Zeitpunkt. Die schottische Nationalpartei, die ganzen Regionalparteien waren im Großen und Ganzen für den Beibehalt, also vor allem Schottland und auch in Wales. Dagegen war natürlich UKIP, United Kingdom Independence Party, und die konservative Partei war fast 50-50 gespalten. Was die Abgeordneten in der konservativen Partei anging, war eine knappe Mehrheit für den Verbleib, aber auch eine sehr, sehr sehr laute Minderheit von, 40% vielleicht der Abgeordneten für den Austritt. Und da spielte sich eigentlich das wirkliche Drama dann auch ab. Und dieses Drama wirkt heute noch nach.
Die Regierung war für den Verbleib, offiziell eigentlich. Oder wie hat sich die Regierung positioniert?
Die Regierung war offiziell für den Verbleib. Allerdings gab es keine Bindung des Kabinetts an diesen Beschluss. Das heißt, selbst die Minister durften sich dafür entscheiden, für den Austritt ins Feld zu ziehen. Die große Mehrheit der Regierungsmitglieder hat sich aber für den Verbleib ausgesprochen damals.
Okay. Ja. Okay. Gut, und jetzt, wie sind die Argumente? Was wird da angeführt? Sie haben da aber mal gesagt, Souveränität, ja. Dann auch wirtschaftliche Argumente gibt es und dann das große Migrationsthema. Das sind wahrscheinlich die drei Felder, die
das
da...
Das sind so die drei Hauptargumente. Ja. Es gab natürlich immer wieder so kleine Geschichten, aber zur Souveränität ist zu sagen, man hat das eben, also der Slogan, der die Vote Leave-Kampagne begleitete, der war schon sehr, sehr clever. Man hat gesagt, Vote Leave, take back control. Also man sollte für den Austritt stimmen, damit man als Land wieder die volle Kontrolle über sein eigenes Schicksal gewinnt und dann kann man neu entscheiden, wie man sich positionieren will. Das war bewusst offen gehalten, denn es war ja unklar, wie die Zukunft nach einem Brexit aussehen sollte. Es gab natürlich verschiedene Modelle, die dann diskutiert werden, von Ländern, die sich in der Nachbarschaft der EU befinden, die Schweizer, der europäische Wirtschaftsraum, die Türkei, die Ukraine, was weiß ich, was es noch für Modelle alles gab, die da so rumgeisterten. Die haben sich gar nicht darauf eingelassen. Die haben gesagt, nee, wir entscheiden das dann demokratisch, nachdem wir ausgetreten sind. Also man wollte sich nicht festlegen. Und das war natürlich wahltaktisch sehr, sehr clever, weil man gesagt hat, das bedeutet ja nicht, dass es dann einen Austritt aus dem Binnenmarkt geben muss. Wir können uns ja entscheiden, da drin zu bleiben. Ja, gehen wir halt in den europäischen Wirtschaftsraum oder machen wir halt das, was die Schweizer haben. Das hat keiner richtig verstanden, was das ist, aber irgendwie hört sich sehr gut an. Das ist ein reiches Land, ja. Also, das war das Souveränitätsargument. Wenn man es genauer runterbrechen will, ging es natürlich darum, zum einen Souveränität über die eigenen Gesetze wieder zu gewinnen, als ob man die je völlig verloren hätte. Ist natürlich auch nicht richtig. Also ich meine, wenn man in EU-Mitgliedsland ist, stimmt man ja auch mit ab über das, was passiert. Die Regierung sitzt im Rat der Europäischen Union und stimmt über die Gesetze mit ab. Man hat Abgeordnete im Europäischen Parlament, die da mit abstimmen dürfen und natürlich auch die Gesetze mit verändern dürfen. Also ganz so undemokratisch und von oben herab kommen die Gesetze ja auch nicht.
Und der Rechtsbereich ist dann eingeschränkter natürlich, oder? Man hat natürlich auch immer noch eigene Bereiche, die man völlig selbstständig oder zum Teil in Ausführung von EU-Richtlinien dann auch noch entscheiden kann.
Vor allem die Dinge, die natürlich die Menschen so kitzeln, ja? Zum Beispiel das Strafrecht, ja? Oder auch so das Alltägliche, so Dinge, die halt, was weiß ich, wann die Mülleimer abgeholt werden. Also so die alltäglichen Sorgen der Menschen, wo Baugenehmigungen erteilt werden, wo neue Straßen gebaut werden, Infrastruktur, all diese Schulwesen, ja, all das ist ja in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Also von daher hat man das natürlich dann als besonders schlimm dargestellt. Man hat dann auch angefangen zu zählen. Und das ist natürlich sehr, sehr clever gewesen. Man hat irgendwo mal gefunden, naja, es gibt 70.000 EU-Gesetze oder irgendwas. Man hat dann natürlich jeden Beschluss und jede kleine Entscheidung mitgezählt. Und das macht 65% unserer Gesetze aus. Oder irgendwelche Nummern hat man dann da aufgestellt. Aber ohne das qualitativ natürlich zu abzuwägen, weil der Großteil der EU-Gesetze sind halt irgendwelche Vorschriften darüber, wie Kühe gehalten werden müssen oder wie welche Sicherheitsvorkehrungen in einem Auto wie verbaut werden müssen und so weiter. Also irgendwelche technischen Regulierungen, die letzten Endes den Otto-Normalverbraucher auch nicht interessieren. Ja? Also, das war das Erste. So diese Rücknahme der Souveränität ein. Ein wichtiger Aspekt, der auch wirtschaftlich unwichtig ist, aber emotional wichtig war, waren die Fischereigründe. Also Großbritannien hat sich immer als Fischernation, ist natürlich eine Seenation angesehen. Und Fischerindustrie, die hat natürlich gelitten in den Jahrzehnten, die Großbritannien in der EU drin war. Und man hat das vor allem darauf zurückgeführt, dass die Fischereipolitik der EU unfair gegenüber den Briten war. Was sein kann, ich weiß es nicht. Und das war eben so eines dieser Hauptargumente. Wenn man jetzt natürlich anguckt, welchen Anteil die Fischerei am Bruttoinlandsprodukt hat, ist das verschwindend gering. Das ist die Souveränität. Eng damit zusammenhängt auch die Migration. Deswegen machen wir die, bevor wir die Wirtschaft machen. Wie in vielen Ländern kam es eben zu einer Reaktion der Bevölkerung zur Zuwanderung. Man hat gesagt, es sind zu viele, das Land ist voll. Man muss zugestehen, Großbritannien ist relativ, also England zumindest, ist relativ eng besiedelt auch. Und man hat das lange, lange auf die Migration von außerhalb Europas zurückgeführt. Aber irgendwann hat man gemerkt, guckt mal, es gibt doch keine Kontrolle über die Migration aus der EU. Ja, es gibt die Personenfreizügigkeit und wenn die Menschen kommen, wenn die einen Job haben, und das kann man ja, konnte man zu dem Zeitpunkt in Großbritannien gut finden, die Wirtschaft lief gut, es gab eine große Nachfrage nach Jobs, dann können die einfach kommen. Und das war natürlich auch spürbar. 2004 war Großbritannien eines von nur drei EU-Ländern, die die Grenzen für die Personenfreizügigkeit aufgemacht haben, für die osteuropäischen Länder, die in die EU eingetreten waren, Polen, Tschechien und so weiter. Die hätten das auch, also Deutschland beispielsweise hat die Grenzen zugemacht, hat gesagt, wir warten, ich glaube, es waren 7 Jahre damals, bis die auf den Arbeitsmarkt einwandern dürfen. Die Briten haben das nicht gemacht. Warum? Weil sie auch einen großen Arbeitskräftebedarf hatten. Aber natürlich gab es dann plötzlich auf den Straßen in Großbritannien sah man dann irgendwelche Läden, die polnische Sachen verkauft haben. Ja, polnische Wurst und was weiß ich was, was es alles so gibt. Und das haben die Leute natürlich bemerkt, das war eine Veränderung. Und ich glaube, darauf hat man dann reagiert und das hat man gesagt, naja, da können wir die Kontrolle auch über die Migration zurückgewinnen. Und was besonders interessant war an dieser Geschichte war, dass man, und das ist, glaube ich, nachweislich, hat das funktioniert, dass man auch manche der Migranten, die zum Teil wählen durften, weil sie entweder britische Staatsbürger waren oder Commonwealth-Staatsbürger. Also selbst wenn man einen nigerianischen Pass hat, darf man in Großbritannien wählen, weil man aus dem Commonwealth kommt. Dass man die sich sozusagen ins Brexit-Boot holte, weil man gesagt hat, das ist doch unfair. Ja? Ihr musstet ein Visa beantragen. Ihr konntet eure Familie nicht mitbringen oder ihr musstet erst mal kräftig zahlen, damit eure Familie mitkommen konnte, weil ihr für jedes Visum musste man x Pfund zahlen. Diese Europäer, die können einfach so. Und das war so dieses Fairness-Argument war dann auch noch mit drin. Das war eigentlich sehr interessant zu sehen, wie dann also auch manche Leute, die eigentlich kein Interesse darin haben, dass die Migrationspolitik strikter wird oder dass man dafür stimmt, die haben dann gesagt, naja, eigentlich, es wird ja für uns wird's dann ja besser, ne? Weil die haben ja versprochen, wir machen ein faires Migrationssystem, das dann auf diesem australischen Punktesystem beruhen sollte. Das war auch immer so ein Mythos fast schon. Ja?
Also die Australier machen das gut.
Die machen das ja gut. Ja. Und dieser Mythos, niemand hat so richtig verstanden, was dieses System ist, aber es ist eigentlich relativ simpel. Man wird halt als Mensch, bekommt man halt je nach Qualifikation, je nachdem, was halt gebraucht wird, wenn die jetzt gerade Klempner brauchen, dann gibt's halt, wenn man ein ausgebildeter Klempner ist, besonders viele Punkte. Aber wenn halt gerade Doktoren gebraucht werden, dann gibt's halt dafür besonders viele Punkte. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, die Einwanderung zu steuern. Und das wollte man einführen. Ja. Das war die Migration. Und dann drittens gab's natürlich die Wirtschaft. Das ist natürlich immer wichtig. Und man hat gesagt, naja, wir werden von Brüssel zurückgehalten. Wir sind doch eine Handelsnation. Wir könnten doch viel besser dastehen, als wir es jetzt schon tun. Man muss natürlich zugestehen, dass Großbritannien gerade in der Zeit vor der Finanzkrise stärker gewachsen war als die meisten anderen EU-Länder. Ja, also hat immer ziemlich gut performt. Aber man hat dann gesagt, naja, wir müssen doch diese neuen Märkte erschließen. Und wir können das nicht selber, weil wir keine Handelsabkommen abschließen können. Schaut doch mal an, die Schweiz, die haben ein Handelsabkommen mit den USA. Die EU hat das bis heute noch nicht hinbekommen. Also müssen wir unabhängig werden von der EU und dann können wir selbst unsere Trade Deals, diese Deals machen mit den USA, mit Australien, mit Neuseeland und dort doch viel besser dastehen, viel flexibler dastehen. Wir sind doch, ja, wir sind, das ist mehr in unserer Natur und diese Bedenkenträger in Brüssel, das muss man abschütteln. Und da ging natürlich ein gewisser Split auch durch das Pro-Brexit-Lager, kann man sagen, weil es gab natürlich so die ganz harten Deregulierer, die haben von so einem Singapur an der Themse geträumt, also wo völlige Deregulierung in Großbritannien herrscht und man dann dadurch reich wird. Und andere, die ein bisschen vorsichtiger waren, sagen wir mal so, die das vielleicht nicht ganz so gut geheißen hätten und die vielleicht auch keine Arbeitsmarktstandards und so weiter abgebaut hätten, so ohne weiteres.
Also, aber das also blieb alles natürlich insofern offen, als man sagt, wir können das ja nachher dann entscheiden.
Genau, man kann das ja dann entscheiden und man kann das wieder nachjustieren, aber man kann das völlig frei machen. Man muss sich dann nicht die EU um Erlaubnis fragen, um das mal zu paraphrasieren.
Dann gab es doch aber auch noch diese Diskussion um das viele Geld, das man nach Brüssel schickt. Ja. Milliarden gehen da weg und eigentlich könnten wir das viel besser brauchen. Genau, zum Beispiel in unserem nationalen Gesundheitssystem, das ist ja so eine Ikone in Großbritannien, wie bei uns die AHV ist, dieses NHS ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte.
Ja, das sind so Dinge, die man erst lernt. Also ich habe ja lange in Großbritannien auch selber gewohnt und das ist also diese ja, diese Liebe für den NHS, für diesen National Health Service, das ist tatsächlich da. Das ist die wohl beliebteste Institution, nach der Monarchie vielleicht, oder vielleicht sogar vor der Monarchie, die beliebteste Institution im Lande.
1947 oder jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, ja, von
der Labour. Ja. Genau, ja. Und NHS heißt einfach, dass man umsonst, also es ist ein steuerfinanziertes Gesundheitswesen, und jeder hat gleichen Zugang, ohne zahlen zu müssen, zu sowohl zu primären zu primären Gesundheitsversorgung und auch zur sekundären Gesundheitsversorgung. Also Krankenhäuser, Allgemeinärzte, alles. Das ist natürlich eine schöne Idee, okay. Ja. Und es ist auch nicht kein schlechtes Gesundheitssystem im Großen und Ganzen. Und deswegen konnte man da, aber es ist natürlich immer unterfinanziert. Das ist ja klar. Es ist natürlich, und auch das Gesundheitswesen war natürlich, und das ist die Verknüpfung mit der Migration, unter Druck. Ja, es gab immer mehr Zuwanderung, also mussten mehr Ärzte her und so weiter und so weiter. Also es gab Wartelisten. Also Wartelisten sind etwas, womit die Briten zu kämpfen haben. Wenn sie eine Hüfte oder sowas neu brauchen, dann kann das mehrere Monate dauern, bis man da mal drankommt. So, und da hat man gesagt, naja, wir zahlen doch jedes Jahr. Und man hat dann die Bruttozahlung genommen. Brutto 17 Milliarden Pfund in die EU. Wenn wir das durch 52 teilen, kommen ungefähr 350 Millionen pro Woche raus. Und diese 350 Millionen pro Woche, da können wir jede Woche ein neues Spital bauen.
Da gab es diesen Bus.
Genau, und da gab es den roten Bus, den Brexit-Bus.
Da stand das irgendwie drauf, 350.
350 Millionen, geben wir es doch lieber dem NHS. Und diesem hat man auch so dieses
jede Woche, oder was? Oder
jede Woche,
jede Woche. 350
Millionen. Dass das verglichen zu dem Budget des NHS gar nicht so viel war, ist eine völlig andere Frage. Aber das hat ganz gut verfangen, ja. Und auch das war so eines dieser Hauptversprechen, die natürlich diese Brexit-Befürworter machten. Wobei man natürlich wissen muss, die waren ja nicht an der Regierung. Das heißt, es gab keinerlei Garantie, dass das so kommen würde. Ja, der Premierminister war ja einer, der gegen den Brexit war. Der hätte das dann durchziehen müssen oder sowas, ja, nach einer erfolgreichen Abstimmung. Also es war auch wieder, und wenn sie darauf angesprochen wurden, haben sie gesagt, ah, das ist ja nur ein Vorschlag. Dass natürlich die Nummer 350 Millionen auch nicht stimmte, weil man netto im Jahr ungefähr 8 Milliarden an die EU zahlt. Man zahlt ja einen Beitrag und es kommt ja wieder was zurück, also für Landwirtschaft und sonstige Strukturfonds, Erasmus-Programm, was weiß ich was, Forschungsgelder und so weiter, kommen ja wieder zurück. Also man war netto bei rund 8 Milliarden kurz vor dem Brexit. Es wäre natürlich wesentlich weniger pro Woche gewesen, immer noch um die 100 Millionen, also immer noch eine stattliche Summe. Aber das hat man natürlich auch ganz gerne dann verschwiegen.
Also da wird wirklich geklotzt mit den Argumenten. Ja, ja. Und da müssen wir vielleicht doch noch einen Namen erwähnen, Boris Johnson.
Ja.
Der war ja Mitglied der Mitglied der konservativen Partei. Und der geht dann ins Brexit-Lager.
Genau.
Und der fährt dann auch mit diesem Bus, glaube ich, rum und so. Was ist das für ein Typ und was hat der für eine Rolle gespielt jetzt in dieser Geschichte?
Ja, Boris Johnson ist ein interessanter Typ, ist sicherlich der wohl schillerndste Politiker, den Großbritannien in den letzten Jahrzehnten so produziert hat. Er ist selber vom Beruf her Journalist und hat seine Karriere begonnen beim Daily Telegraph. Also es ist ein eher euroskeptisches Blatt, Qualitätsblatt, also nicht mit allzu vielen Bildern wie die Sun oder sowas, aber immerhin euroskeptisch. Und er war Brüssel-Korrespondent und hat dort tatsächlich so Euromythen erfunden. Das war so sein Ding, ja. Er gilt als ein bisschen faul, aber kann gut schreiben und hat sich dann halt irgendwelche Sachen ausgedacht, wie gekrümmte Bananen, also dass die EU den Krümmungsgrad von Bananen vorschreibt oder von Gurken oder dass die EU ein Einheitskondom einführen wollte. Das irgendwie den Briten zu klein war, ja. Und solche Geschichten hat er sich einfach ausgedacht und hat die reingeschrieben und hat sich gefreut, dass das war in den 90er Jahren zu dieser Maastricht-Diskussion, wo die Konservativen auch in der Regierung waren, hat sich halt gefreut, wenn dort dann irgendwie die Granaten sozusagen losgingen in London und er saß dann in Brüssel und hatte das gute Leben. Irgendwann wurde er selber Politiker, wurde dann Abgeordneter im Parlament. So nicht besonders aufgefallen durch seine politische Arbeit, aber er war halt so ein schillernder Typ, er hat eine starke Persönlichkeit, er kommt aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie, also er war auch in Eton, also in dieser Elite-Schule als Kind, ging dann nach Oxford, hat hat Latein und sowas studiert, also kann ein paar Sprüche aufsagen, die sonst keiner so richtig versteht. Und das kann er sehr, sehr überzeugend. Und dann hat er sich in den 2008 war es, hat er sich zum Bürgermeister von London wählen lassen und hat das auch gewonnen und war dann Bürgermeister von London, was eine wichtige Rolle ist, weil man, das ist der eigentlich in Großbritannien der Politiker, der die meisten Wähler hinter sich versammeln muss, rein an eine Gesamtzahl, ja, also der von den direkt gewählten Politikern, also das sind ja 12 Millionen Einwohner oder sowas, also der muss ein paar Millionen Menschen hinter sich versammeln, um Bürgermeister zu werden, also war eine wichtige Nummer. Und gerade zu dem Zeitpunkt, da ging seine zweite Amtszeit gerade zu Ende und dann hat kannte David Cameron schon aus Schulzeiten. Sie waren immer so Rivalen gewesen. Cameron war so mehr so der, ja, Mainstream-Typ, der halt gern Tennis gespielt hat und ein relativ normaler, für dortige Verhältnisse ein normales Leben führt. Und Boris Johnson war eben immer der etwas Verrückte und Ausgeflippte. Und diese Rivalität setzte sich dann fort und ich glaube, Johnson, also das ist meine Theorie, aber ich glaube, das ist nicht nur meine Theorie, hat dann halt gemerkt, naja, ich mache halt mal für die Leave-Kampagne, das ist für mich persönlich besser. Ob ich da gewinne oder nicht, ist egal, aber ich kann mich da besser profilieren, als wenn ich mich hinter dem Cameron einreihe und für die EU eine Kampagne fahre. Und er hat ja berühmterweise, er hatte so eine wöchentliche Kolumne im Daily Telegraph. Und er hat zwei Versionen geschrieben, warum ich für den Beibehalt der EU-Mitgliedschaft bin und warum ich dagegen bin. Und dann hat er sich dann halt irgendwann überlegt, an einem Sonntagabend, welche schicke ich ab? Okay. Und hat sich dann für die dagegen entschieden. Und dann war er Anführer dieser Leave-Kampagne oder de facto Anführer dieser Leave-Kampagne und war natürlich sehr, sehr erfolgreich, weil er halt einfach eine sehr, sehr starke Medienpersönlichkeit ist.
Okay, also da findet jetzt dieser Wahlkampf, dieser Abstimmungskampf statt. Was haben die Befürworter dann eigentlich gemacht? Was haben die für Argumente gebracht? Wie haben die das versucht, unter die Leute zu bringen?
Ja, die Befürworter haben eben die typischen wirtschaftlichen Argumente in erster Linie gebracht. Also es war ja eine konservative Regierung. Also das heißt, die Wirtschaft war so das Hauptthema sowieso für die, das war das natürliche Thema. Der Finanzminister hat dann Studien in Auftrag geben lassen, hat gesagt, naja, wenn wir aus der EU austreten, dann wird unser Bruttoinlandsprodukt zurückgehen, dann gibt es mehr Arbeitslosigkeit, mehr Geld für den NHS wird es dann auch nicht geben und so weiter und so weiter.
Also so
faktenbasierte Argumente zu bringen. Die andere Seite hat gesagt, das ist Project Fear, das ist ja nur Angstmacherei. Und damit haben die das entkräftet. Das wollten die Leute dann nicht hören. War natürlich die Remain-Kampagne hatte natürlich das Problem, dass sie aus verschiedenen Parteien zusammengesetzt war. Es war wohl auch eine relativ institutionalisierte Geschichte. Also es gab halt einen von Labour, einen von den Konservativen, einen von den Liberalen. Die mussten sich dann irgendwie auf eine gemeinsame Message dann einigen. Das waren alles so ja, altgediente Politiker, aber die haben natürlich auch, die kannten die Leute ja schon, fanden die auch nicht besonders attraktiv mehr. Also ein abgewählter Politiker ist jetzt nicht unbedingt das, womit man die Menschen hinterm Ofen vorlockt. Und ich glaube, das waren die Vote Leave Kampagne hat das halt einfach abwiegeln können. Und natürlich, es war ja nicht nur die Kampagnen, die Position bezogen haben, es waren ja auch die Medien. Also die britische Medienlandschaft ist ja sehr, sehr hart, auch im Vergleich, würde ich sagen, im europäischen Vergleich, sehr stark polarisiert, die Printmedien. Nicht die Fernsehmedien, die haben eine Neutralitätspflicht, aber die Printmedien sind natürlich sehr, sehr, sehr polarisierend und die konnten das dann gut amplifizieren.
Und mehrheitlich haben sich die Printmedien für den Brexit ausgesprochen?
Die Boulevardpresse war mehrheitlich. Okay. Die Boulevardpresse war mehrheitlich dafür. Es gab nur ein Blatt, das ist ein Labour-Blatt. Die haben sich, der Daily Mirror, das ist der Labour mehr oder weniger angehört, der hat sich gegen den Brexit ausgesprochen, alle anderen waren dafür. Und von den Qualitätsblättern war die Mehrheit für den Verbleib, aber die haben natürlich eine viel geringere Leserschaft.
Okay, also jetzt geht das da hin und her und so weiter und dann ist da, weiß nicht, Dienstag oder wann stimmen die ab?
Donnerstag.
Jedenfalls nicht Sonntag wie bei uns. Und dann ist das Ergebnis da, das ist relativ klar, aber nicht total. Also es ist nicht überwältigend, aber eine Mehrheit spricht sich für den Brexit, ja, für den Austritt.
Genau, also wir hatten 52% für den Austritt, Großbritannien weit. Das war eine knappe Million Stimmen im Unterschied. Also schon knapp, aber nicht sehr knapp. Ja. Ja.
Und regional war das aber dann sehr verschieden. Schottland, Wales, Nordirland, das war anders.
Das war anders. Also Wales war mehr oder weniger im Einklang mit England, ja. Eine Mehrheit dafür. Schottland waren fast zwei Drittel für den Verbleib, also 62%. Nordirland war es ein bisschen enger, 55-45 für den Verbleib. Nordirland ist natürlich in einer besonderen Position, weil es ja der einzige Landesteil ist mit einer Landgrenze. Also die Briten kennen ja, eine meiner Theorien ist ja, dass die Briten Grenzen nicht verstehen, weil sie keine haben und nie irgendwo mal 2 Stunden im Stau standen und warteten, dass sie einreisen oder ausreisen dürfen. Und die Erfahrung, die haben die Menschen in Nordirland schon gehabt. Nordirland ist natürlich selber eine gespaltene Gesellschaft zwischen, ja, man sagt immer Protestanten und Katholiken, aber eigentlich sind es irische Menschen und britische Menschen, die dort wohnen. Und das hat sich auch in dem Wahlergebnis dann dort wiedergespiegelt. Also Nordirland ein bisschen ein Sonderfall, können wir vielleicht noch drüber sprechen, aber die regionalen Unterschiede sind natürlich auch wichtig. Ja, das darf man nicht außer Acht lassen. Und man darf natürlich auch innerhalb von England, muss man fairerweise sagen, die Städte waren natürlich größtenteils für den Verbleib in der EU, das Land war größtenteils für den Austritt.
Gut, jetzt haben wir dieses Ergebnis. Wir haben einen Premierminister, der quasi in den Regen gestellt wurde. Und das ist, glaube ich, nicht unüblich. Der geht dann.
Ja.
Und da muss jemand anders muss jetzt das umsetzen. Das ist die Frau May.
Genau. Ja, Boris Johnson wollte eigentlich Premierminister werden, aber das hat nicht funktioniert, seine Kampagne. Man musste also innerhalb der konservativen Partei da irgendwie eine Mehrheit zusammenschustern und innerhalb der konservativen parlamentarischen Partei, und seine Kampagne implodierte aus verschiedenen Gründen. Also er konnte noch nicht Premierminister werden. Theresa May wurde dann Premierministerin. Sie war vorher Innenministerin, relativ, ja, so eine Law and Order Person, also stark darauf aus, möglichst abzuschieben, wenn es möglich war und so weiter. Also war jetzt aber sie war für den Verbleib in der EU. Also sie war eine Remainerin, wie man so schön sagte. Und das war ein Problem letzten Endes für sie langfristig. Also sie hat dann diese Situation geerbt von David Cameron. David Cameron ging in den Ruhestand sozusagen zunächst mal. Und sie wurde Premierministerin und musste jetzt irgendwas draus machen. Sie hatte also dieses Abstimmungsergebnis, an das sie sich gebunden fühlte. Aber sie hatte ein Parlament, das natürlich Gesetze erlassen musste und das irgendwie Vorgaben machen musste, das gespalten war. Und genauso war ihre eigene Regierung gespalten. Also sie hat dann verschiedene Leute in die Regierung berufen. Boris Johnson zum Beispiel wurde Außenminister. Verschiedene andere Brexit-Befürworter haben andere Portfolios bekommen. Aber sie hatte auch ein paar sogenannte Remainer. Also vor allem der wichtigste Minister in Großbritannien ist immer der Finanzminister, der Schatzkanzler. Das war ein Remainer. Und sie hat dann versuchen müssen, ja, zunächst mal einen Kurs für den Brexit zu definieren.
Wir haben vorher ja darüber gesprochen, dass eigentlich in der Diskussion nie klar wurde, was ist eigentlich, wenn Brexit ist. Sind die Verhältnisse? Ist das ganz nah? Ist das fern? Ja. Und so weiter. Das musste man jetzt eigentlich erarbeiten.
Das musste man langsam mal, ja, da Entscheidungen treffen. Und das war eigentlich unmöglich, war praktisch unmöglich. Sie hat die zweite Schwierigkeit, die sie hatte, war natürlich das Verfahren nach dem EU-Recht. Die EU hat ja mit dem Lissabonner Vertrag diese Austrittsklausel in Artikel 50 erstmals eingeführt. Vorher gab es keine Austrittsklausel, zumindest keine offizielle. Ich glaube schon, dass ein Mitgliedstaat aus der EU hätte austreten können, einfach durch nicht mehr mitmachen. Aber das gab es nicht. Jetzt gab es ein Verfahren, das eingehalten werden musste. Und das Verfahren war so konstruiert, dass es möglichst unattraktiv war für den austretenden Mitgliedstaat. Was passieren sollte der Mitgliedstaat musste also seine Kündigung einreichen und dann sollte eine 2-jährige Verhandlungsfrist in Gang kommen, nachdem dieser Austritt verhandelt werden sollte. Nach der 2-jährigen Frist sollte ein Austrittsabkommen abgeschlossen werden. Wenn es nicht zu einem Abkommen gekommen wäre, dann wäre der Mitgliedstaat einfach rausgefallen aus der EU, ohne irgendwas.
Das heißt, es gibt einen Zeitdruck,
dieser Zeitdruck,
den der EU-Vertrag da bewusst eigentlich eingeführt hat.
Und das haben die Brexit-Befürworter ausgenutzt und haben Theresa May massivst unter Druck gesetzt, dass sie endlich diese Austrittserklärung abgibt. Sie hat das dann irgendwann versprochen, dass sie es bis Ende März 2017 macht, und Dann hat sie am 29. März 2017 tatsächlich diesen Austritt erklärt, aber nach wie vor ohne Plan. Und dann kam es ihr die gute Idee beim Wandern, an Ostern war sie in Wales zum Wandern und hatte dann eine Inspiration. Und die Inspiration war, ich mache erstmal Neuwahlen. Warum? Dann habe ich eine größere Mehrheit und dann kann ich natürlich viel leichter diese Entscheidungen treffen, weil ich zum einen ein paar Leute in meiner Partei ignorieren kann, denn ich habe ja noch andere, die ich an Bord ziehen kann. Und ich kann vor allem die Opposition ignorieren. Und das ging schief, ja, das ging kräftig nach hinten, das ging richtig nach hinten los. Sie verlor ihre Mehrheit und war nun eine Minderheitsregierung und war auf ihre Unterstützung, es war so eine Art, in Englisch sagt man Supply and Confidence and Supply Agreement, also in Deutschland sagt man Duldung, eine Duldungsminderheitsregierung. Sie war auf die DUP angewiesen, von der noch nie jemand gehört hatte. Das war die Democratic Unionist Party mit 10 Abgeordneten aus Nordirland. Und das sind Hardcore Pro-Brexit-Abgeordnete, die ihr das Leben dadurch sehr, sehr schwer machten, einen, sagen wir mal, so einen Mittelweg zu finden. Ja, und das führte dann dazu, dass sie also dieses Austrittsabkommen verhandelt hat. Und dieses Austrittsabkommen sah unter anderem einen Spezialdeal für Nordirland vor. Das sah vor, dass Großbritannien als Ganzes in der Zollunion mit der EU bleiben sollte. Und das fand keine Mehrheit. Und sie stellte das zur Abstimmung. Es scheiterte. Sie stellte es 2 Wochen später wieder zur Abstimmung. Es scheiterte. Sie stellte es wieder zur Abstimmung. Es scheiterte. Und dann musste sie irgendwann zurücktreten. Dann war für sie auch der Ofen aus nach 2 Jahren. Und dann kam Boris Johnson. Und dann wurde er Premierminister. Er hat dann diesen Nordirland-Deal nachverhandelt. Ihm war das völlig egal, was die nordirische Partei dazu zu sagen hatte, weil er dann gleich mal Neuwahlen angeräumt hat.
Und der hat dann aber die Mehrheit geholt. Er hat die Mehrheit
gewonnen, weil er gesagt hat, ich habe jetzt so einen Deal gemacht, der ist, wie er es so schön gesagt hat, ofenfertig, den müsst ihr nur noch in die Mikrowelle schieben, Knopf drücken, fertig. Und die Leute haben, ich nehme an, dass die Bevölkerung auch war es leid, diesem Drama zuzuschauen. Sie haben ihm also eine gute Mehrheit verschafft und er hat dann diesen Brexit-Deal durchgebracht. Und anschließend hat er dieses Abkommen über die zukünftigen Beziehungen mit der EU verhandelt, also dieses Handels- und Kooperationsabkommen, das eben ein relatives einfaches Handelsabkommen über den Warenverkehr letzten Endes ist. Ja.
Okay, jetzt ist also das Vereinigte Königreich raus. Jetzt sind die raus, die haben den Vertrag über den Austritt, sie haben eine Regelung über das weitere Verhältnis. Und jetzt wollen wir mal schauen, was ist jetzt da eigentlich aus diesen Versprechungen passiert? Ist da das eingehalten worden? Und vielleicht gehen wir wieder diese Punkte durch, wie vorher. Souveränität haben wir gesagt, Migration haben wir gesagt und die ökonomische Seite. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das ist ganz interessant, das sich anzuschauen. Die Souveränität, nun gut, auf dem Papier hat Großbritannien Souveränität voll zurückgewonnen. Es kann mit gewissen Einschränkungen, kommen wir gleich drauf, machen, was es will. Es hat von dieser Souveränität allerdings nicht vollen Gebrauch gemacht. Also vieles von dem, was im Europarecht oder durch Europarecht in Großbritannien galt, gilt nach wie vor. Warum? Weil wenn man das alles aufgehoben hätte, und das wollte man, es gab also so ein Projekt, dass man das alles aufheben sollte und dann alles neu konstruieren sollte, aber man hat dann gemerkt, dann stehen wir ja völlig ohne, sagen wir mal, Landwirtschaftsrecht da. Dann stehen wir ja völlig ohne Tierschutzrecht da, stehen wir völlig ohne Beihilfenrecht da. Alle diese Dinge, die man eigentlich braucht, um einen funktionierenden Staat zu haben. Also hat man was ganz anderes gemacht. Man hat gesagt, wir behalten mal erstmal alles bei und dann gehen wir langsam durch und widerrufen halt die Dinge, die uns nicht passen und ersetzen die. Und indem das passierte teilweise, es wurden von rund 7000 Rechtsakten, die man so identifiziert hatte, ungefähr 2000 widerrufen und ersetzt. Aber vieles ist nach wie vor in Kraft. Das ist das Erste. Also man hat nicht vollen Gebrauch gemacht. Wovon man Gebrauch gemacht hat, ist von der Möglichkeit, Handelsabkommen mit anderen Ländern zu schließen. Man hat vor allem die Handelsabkommen, die man durch die EU-Mitgliedschaft verloren hat, erstmal wieder repliziert sozusagen.
Da ist aber quasi der Inhalt.
Aber das ist der Inhalt mehr oder weniger der gleiche. Und man hat da noch ein paar andere abgeschlossen. Das Wichtigste wohl ist der Beitritt zu diesem pazifischen Handelsabkommen, das die USA, Japan und so weiter unter Obama mal verhandelt hatten. Das ist das Erste. Zwei Einschränkungen gibt es, die auch vertraglich die Souveränität, wenn man das Wort verwenden will, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber beschränken. Zum einen haben wir nach wie vor Einschränkungen bei den Fischereigründen. Also die EU-Fischer dürfen nach wie vor, also es ist neulich erst verlängert worden, bis 2038 dort mitfischen. Und die Briten sind in diesen Quota, in diesem Quotasystem nach wie vor eingebunden.
Eigenartig, es war ja ein großes Thema offenbar, aber da hat man nachgegeben.
Da hat man nachgegeben, weil es halt wirtschaftlich vielleicht doch nicht so wichtig ist für die Gesamtwirtschaft. Und weil natürlich auch der Markt für den Fisch, den man in den britischen Gewässern fängt, in Europa, vor allem in Südeuropa ist, also in Großbritannien schwimmen halt viele Makrelen und Sardinen und sowas rum. Und das ist halt gerade in Südeuropa besonders beliebt. In Großbritannien ist das niemand. Ja, also man muss es ja verkaufen. Und das war jetzt auch so ein Problem. Anyway, der zweite und viel wichtigere Punkt ist Nordirland. Also Nordirland ist nach dem Boris Johnson Deal Teil de facto, das steht zwar de jure, also rein wörtlich im Gesetz so nicht drin, aber in der Praxis ist Nordirland Teil des europäischen Binnenmarktes und Teil der europäischen Zollunion. Das bedeutet, dass Güter, die von Großbritannien nach Nordirland gehen, dass da teilweise Zoll drauf fällig wird, je nachdem, ob sie weiterverkauft werden nach Irland oder nicht. Und es bedeutet natürlich auch, dass Güter in Nordirland nach europäischen, nach EU-Standards gebaut werden müssen und Güter, die dort auf dem Markt sind, auch EU-Standards entsprechen müssen.
Da gab es doch große Diskussionen, Würste oder irgendwas.
Ja, es gibt eine obskure Regelung im EU-Recht, dass Hackfleisch nur gefroren importiert werden darf, also kein frisches Hackfleisch. Und Würste sind natürlich frisches Hackfleisch. Und dann hat man sich also in seiner Identität verletzt gefühlt, weil man keine englischen frischen Würste mehr nach Nordirland importieren durfte. Das wurde mittlerweile geregelt. Es gab jetzt so spezielle Deals dazu, wenn dann ein Stempel drauf ist, der sagt, nicht für den Weiterverkauf in die EU und so. Also man hat das einigermaßen ausmerzen können. Aber das ist natürlich schon ein massives Problem, wenn ein ganzer Landesteil, also man muss sich ja vorstellen, ich meine, Nordirland ist nicht so groß, ja, aber Sie müssen sich ja vorstellen, im Schweizer Kontext, das Tessin wäre außerhalb des Schweizer Warenverkehrs. Ja, das wäre schon beachtlich, sagen wir mal so.
Erstaunlich, dass Johnson das zugestanden hat, oder?
Ja, aber ich glaube, er wollte halt einen Erfolg vorweisen und ich glaube, ihm war Nordirland dann eigentlich auch egal. Okay. Ja. Das ist die Souveränität zur Migration. Ja. Ja, die Personenfreizügigkeit mit der EU hat geendet. Allerdings erst ab dem Zeitpunkt, als Großbritannien raus war. Für alle Menschen, die vorher eingewandert waren als EU-Bürger, gilt das EU-Recht de facto fort. Und auch alle, die als Kinder dieser EU-Bürger geboren werden, nach wie vor, gilt dieses EU-Recht fort. Das heißt, die haben nach wie vor Rechte auf Gleichbehandlung. Die haben nach wie vor Recht auf Familiennachzug. Also das heißt, wenn jetzt da jemand wohnt, der Eltern hat, die ein bisschen älter sind und Unterstützung brauchen, der kann diese Eltern nach wie vor nach Großbritannien bringen. Ja, das ist nach dem EU-Recht möglich. Also diese Rechte wurden sozusagen eingefroren für diese Personen.
Wie setze ich das durch? Das heißt, ich kann mich in dem Vereinigten Königreich auf EU-Recht berufen und die englischen Gerichte wenden dann EU-Recht an.
Ja, man kann sich auf dieses Austrittsabkommen. Das hat genauso wie das EU-Recht die unmittelbare Wirkung und auch Vorrang vor dem englischen Recht. Und dann kann ich mich darauf berufen. Das Austrittsabkommen selber verweist dann wieder auf das EU-Recht. Okay, so. Und so funktioniert das dann. Und es gibt auch nach wie vor, es gibt da mittlerweile eine unabhängige Behörde, die wurde auch eingerichtet, die überprüft, und zwar also von der Regierung völlig unabhängig, ob diese Rechte gewahrt werden und die kann auch die Regierung zum Beispiel vor Gericht bringen, wenn sie diese Rechte nicht wahrt. Also es ist relativ gut abgesichert. Gut, man kann es natürlich sagen, aber das Gleiche gilt natürlich auch für britische Staatsangehörige, die in der EU wohnten. Aber es sind natürlich zahlenmäßig weniger. Ja, also es sind ungefähr 1 Million in der EU, in Großbritannien leben ungefähr 4 Millionen, 3 bis 4 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Was interessant ist, ist, dass nach dem Ende der Personenfreizügigkeit die hatten wir natürlich erstmal die Covid-Krise, da zog niemand irgendwo hin. Aber kurz nach Ende der Covid-Restriktionen kam es zu einer riesigen, wahrscheinlich Nachhol-Einwanderung. Jedenfalls gingen die Einwanderungszahlen hoch. Es gab eine Rekordzuwanderung von 944.000 netto. Also die Briten messen alles in Nettozuwanderung. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber kann ich vielleicht erklären, aber ist nicht so wichtig. Also man guckt halt, wie viele auswandern, plus die einwandern, und dann kriegt man die Nettozahl raus. Es waren 944.000, also knapp 1 Million Menschen. Das hat es noch nie gegeben. Das war nach dem Brexit.
Und woher kommen diese Leute?
Und die Leute, das ist interessant, vor dem Brexit, also 2016, waren ungefähr 44% aller Zuwandernden aus der EU. 2023 waren es nur noch ungefähr 9%. Und der Rest kam dann, entweder waren das britische Staatsbürger, die nach Hause gezogen sind, also es waren ungefähr gute 20%, und der Rest, rund 75%, kamen aus dem Drittausland, also irgendwo anders her auf der Welt, außer der EU und außer Großbritannien.
Und Länder, die im Commonwealth und so nahe sind, oder ist das auch gestreut, weiß man nicht?
Ich weiß es nicht auswendig, aber ich würde behaupten, es sind wahrscheinlich hauptsächlich Länder, die dem Commonwealth eher nahestehen, schon allein aus sprachlichen Gründen. Das sind so die traditionellen Einwanderungsländer für Großbritannien.
Okay, aber da ist dann von den Zahlen her eigentlich, wie sagt man so schön, der Schuss hinten rausgegangen. Also das hat nicht zu dem geführt, was eigentlich in der Kampagne versprochen oder erhofft wurde.
Das stimmt, wobei man sagen muss, dass mittlerweile die Einwanderungszahlen wieder fallen, und zwar drastisch. Mhm. Das liegt daran, dass die Regierung, ironischerweise mittlerweile eine Labour-Regierung, die Schrauben noch stärker angezogen hat. Okay. Und insbesondere bei den Studentenvisa massiv Reduktionen eingeführt hat. Und beim Familiennachzug, also darum ging es oft. Es ist ja oft so, dass Leute ein Visum bekommen und dann kann ihre Familie auch noch mitbringen. Und dann sind statt einer Person sind es halt plötzlich 5, die dann zuwandern. Und das hat man versucht, immer weiter einzuschränken. Nach den neuesten Zahlen, die sind noch nicht mal in unserem Bericht drin, weil die erst letzte Woche rauskamen, war letztes Jahr die Nettozuwanderung nur bei 177.000. Wir haben mittlerweile eine Nettoabwanderung von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern aus dem britischen, UK.
Ja. Wie hat sich der Asylbereich entwickelt? Ich meine, das war ja auch immer eine Diskussion im ganzen Migrationsthema. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, man war aus der EU-Asylpolitik natürlich auch raus. Die EU-Asylpolitik beruht ja auf dem Prinzip der Dublin-Regelung. Die Dublin-Regelung sagt, dass wenn man das allererste Mal, in dem Land, in dem man das allererste Mal sich in der EU registriert, dieses Land ist auch zuständig für den Asylantrag.
Und das bleibt dann.
Es gibt natürlich Ausnahmen, aber das ist die Regel. Jetzt war Großbritannien raus und plötzlich gab es, was die Small Boat Crisis nannten. Also es gab in Frankreich eine ganze Menge an Flüchtlingen, Asylbewerbern, die sich also auf Boote setzten, einen gefährlichen Weg über den Kanal auf sich nahmen und dann in Großbritannien plötzlich auftauchten. Das Problem war, dass man nicht mehr in diesem Asylsystem drin war, wo man die hätte zurückschicken können, und dann waren sie halt jetzt plötzlich da. Und damit musste man auch umgehen, und das war, sagen wir mal, zumindest symbolisch ein großes Problem, auch in den Medien. Dann wurde das natürlich groß aufgebauscht, dass man jetzt plötzlich diese ganzen Smallboat-Ankömmlinge hat und die nicht mehr zurückschicken kann. Also von daher war der Brexit, ja, ich bin mir nicht sicher, dass er positiv war dafür, ja, weil jetzt natürlich die Asylbewerber wissen, okay, wenn ich nach Großbritannien komme, selbst wenn ich mich aus Versehen in Frankreich registriert habe, kann ich nochmal mich bewerben. Dann hat man natürlich einen Deal mit Frankreich geschlossen, hat gesagt, okay, wir können die wieder zurückschicken, aber das war immer nur im Austausch gegen einen anderen, den die Franzosen dann wieder nach Großbritannien geschickt haben. Also es war nicht besonders erfolgreich. Also auch da ist ein gemischtes Bild, ja, was die Migration angeht.
Schauen wir noch auf die Wirtschaft. Ja. Da geht es ja nicht so blendend eigentlich, oder?
Naja, es gibt Studien, und ich bin natürlich kein Wirtschaftswissenschaftler und kann das nicht beurteilen. In unserer Studie hat das auch ein Kollege, Herr Arteslander, bearbeitet. Aber man sieht, es gibt Studien, die eben modelliert haben, wie sich die Wirtschaft entwickelt hätte, wenn Großbritannien in der EU geblieben wäre. Und wie sich die Wirtschaft tatsächlich entwickelt hat. Und man geht davon aus, dass Großbritannien rund 6-8% seines Bruttoinlandprodukts eingebüßt hat durch den EU-Austritt.
Okay. Und eben die große Deregulierung hat auch nicht stattgefunden, das haben Sie schon gesagt. Also alles das, was man der EU vorwirft an Bürokratie und so, das hat man nicht einfach abwerfen können.
Man hat stattdessen eben re-reguliert, das ist also sozusagen domestiziert, hat eigene Institutionen geschaffen. Und man kann auch nicht endlos deregulieren, denn ein Teil dieses Deals mit der EU ist, dass man kein Sozialdumping betreibt, dass man kein Dumping bei den Subventionen betreibt. Also das gibt es gewisse Einschränkungen, denen sich Großbritannien unterworfen hat. Was noch interessant ist, ist natürlich, was erst vor 2 oder 3 Wochen kam es zu der King's Speech. Also es ist ja jedes Jahr, kommt der König ins Parlament und verliest das Regierungsprogramm. Und das Regierungsprogramm sagt, man möchte jetzt eine Gesetzgebung machen, wonach es leichter sein soll, sich wieder an die EU-Regeln dynamisch anzugleichen. Also dynamische Angleichung heißt ja, die EU-Regelung, man gleicht sich an und dann ändert die EU diese Regelung und dann gleicht man automatisch, wird man angeglichen. Also man macht noch nicht mal so diesen autonomen Nachvollzug wie die Schweiz, sondern man gleicht sich automatisch daran an. Das soll jetzt wieder leichter werden. Also man sieht, es ist nicht alles so einfach, wie es vielleicht versprochen worden ist.
Okay, also jetzt sind wir schon ein bisschen quasi am Fazit. Die Sache ist komplizierter, ja, als man meint, und die ganze, was soll ich sagen, Propaganda für den Brexit war doch gekennzeichnet eigentlich von Vereinfachung. Da war jetzt endlich wieder einmal Kontrolle zurückholen und alles wieder in den eigenen Händen und so. Ja. Das wünschte man sich ja gerne, nicht wahr? Yes. So beim Privaten auch, dass man Kontrolle hat über alles, und das wäre eine schöne Geschichte. Aber irgendwie ist das Leben komplexer und es geht nicht so einfach.
Ja, das ist leider so. Das war Vereinfachung und eine gewisse Nostalgie natürlich auch, spielten da sicherlich eine große Rolle. Was der Brexit natürlich auch gebracht hat, und das ist vielleicht was man auch nochmal reflektieren kann, ist eine große politische Instabilität in Großbritannien. Ja? Wir haben früher traditionell immer ein Zwei-Parteien-System gehabt. Wir hatten Labour und die Konservativen, und die haben sich in der Regierung mehr oder weniger abgewechselt. Die Konservativen haben mehr regiert im Großen und Ganzen, aber so lief das. Das Zwei-Parteien-System scheint momentan am Ende zu sein. Es gibt noch Labour, aber auch die Grüne Partei ist mittlerweile sehr, sehr stark, weil es nämlich viele ehemalige Labour-Wähler gibt, denen die Labour-Partei zu rechts geworden ist, was die Migration und so weiter angeht. Die sind zu den Grünen gewandert. Die Konservativen gibt es noch, aber es gibt viele, die von den Konservativen enttäuscht waren wegen Brexit, weil sie es nicht so richtig durchgezogen haben. Und die sind zu einer neuen Partei gekommen, die heißt Reform UK. Und wer führt die an? Das ist Nigel Farage, unser alter Bekannter. Und Reform UK steht momentan in den Umfragen an der Spitze, rund, ich glaube, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, bei 29%, Labour bei 21%. Man kann in dem Wahlsystem, das Großbritannien hat, was ja ein einfaches Mehrheitswahlrecht ist, mit 33, Labour hat momentan hatte bei der letzten Wahl rund 33% der Stimmen und hat eine Mehrheit von, glaube ich, 400 Abgeordneten. Ja? Also man kann eine Riesenmehrheit mit sehr, sehr wenig Stimmanteil gewinnen. Insbesondere, wenn man nicht ein Zwei-Parteien-System hat, sondern 4 oder 5 Parteien, die alle realistischerweise einen Sitz gewinnen können in dem Wahlkreis.
Aber der Sitz macht immer nur der einfach mehr Stimmen hat. Wie viel mehr spielt keine Rolle?
Das spielt überhaupt keine Rolle. Also reicht 30% der Stimmen im Wahlkreis, wenn alle anderen weniger haben, jeweils, ja, nicht zusammen natürlich. Und dieses politische System ist unter Druck. Wir sehen Keir Starmer, der Premierminister, momentan mit seiner 400-Sitze-Mehrheit, also eine Riesenmehrheit, mit der man alles machen kann, ist unter massivem Druck. Es soll abgelöst werden, wenn es nach dem Wunsch vieler in seiner Partei geht. Jetzt findet eine Nachwahl zum Parlament statt, wo sein Hauptkonkurrent, der momentan der Bürgermeister von Manchester ist, antreten wird. Wenn der die Nachwahl gewinnt, wird er also Abgeordneter im Parlament sein und wird dann Starmer herausfordern. Also selbst die Labour-Partei, die ja für den Brexit letztlich nicht viel konnte, ist in diesem dauernden Wechsel der Anführer inbegriffen. Und noch eine vielleicht Statistik zum Schluss, die das illustriert. Wir hatten seit dem Brexit 6 Premierminister, wenn ich mich nicht verzähle. Wir hatten Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, jetzt Keir Starmer. Das sind in 10 Jahren. Jetzt kommt vielleicht noch ein 7. Wenn man die 6 Premierminister vorher rechnet, hat man Cameron, man hat davor Brown, man hat davor Blair, man hat davor Major, davor Thatcher, und Nummer 6 ist dann Callaghan. Und dann sind wir im Jahr 1975, ungefähr 76, also beim letzten Referendum. In 40 Jahren 6 Premierminister und jetzt in 10 Jahren 6 Premierminister. Und das ist natürlich schon, ja, ich glaube, das zeigt, was momentan dort los ist und wie lange, das wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis sich das wieder eingerenkt hat.
Gut, wir müssen der Gerechtigkeit halber sagen, auch in anderen Ländern stellen wir diese Instabilitäten fest. Verrutschungen, Verschiebungen im Parteiensystem und so weiter. Aber hier ist das schon sehr extrem.
Es ist schon extremer, glaube ich, als in den anderen Ländern. Und ich glaube, es wird natürlich auch durch das Wahlsystem wird es besonders schwierig, ja? weil eben dieses Wahlsystem letzten Endes mit 2-3% Unterschied riesige Unterschiede in den Mehrheiten produziert. Ja.
Wenn man jetzt in die Bevölkerung schaut, bei den Leuten, die abgestimmt haben da vor 10 Jahren, kann man sagen, wie die Stimmung ist? Gibt es Umfragen? Würde wieder so entschieden? Oder wie sieht das aus?
Also es gibt Umfragen, die momentan eine leichte Mehrheit für einen Wiederbeitritt zur EU erkennen lassen. Aber ob das tatsächlich dann so wäre, wenn es zu einer Abstimmung geht, steht meiner Meinung nach in den Sternen. Was aber das Wichtige ist, sind nicht diese Umfragen, sondern es ist eben die Umfrage zu der nächsten Parlamentswahl. Und nach der sähe es eben so aus, dass die Reform reinkäme. Und Reform ist eine 100%ig Pro-Brexit-Partei. Und das heißt, wenn Sie mich fragen würden, wann wird Großbritannien wieder eintreten oder wird Großbritannien wieder eintreten, dann würde ich sagen, das sieht es in den nächsten 10 Jahren eher nicht so aus.
Vielleicht geht es eher so ein bisschen in Richtung Schweiz. Wir haben die Schweiz nicht jetzt angesprochen, aber dass man so irgendwie Annäherungen und Deals und maßgeschneiderte Lösungen sucht, um irgendwie dabei zu bleiben, ohne drin sein zu müssen.
Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass es dazu kommt. Ich meine, man hat ja schon jetzt diese Vorbereitung getroffen. Jetzt kommt in dieser King's Speech, die ich vorhin erwähnt habe, ist die Gesetzgebung drin. Man hat natürlich auch jetzt schon man verhandelt mit der EU gerade ein Abkommen über Lebensmittelstandards und sowas Ähnliches, wo es dann eben auch zu einer schrittweisen sektoralen Annäherung an die EU kommt. Und das will natürlich die EU nicht, denen passt ja das Schweizer Modell auch nicht, aber manchmal lässt sich das halt nicht vermeiden, denn man ist ja doch sehr, sehr nah aneinander dran. Und dann passiert es halt so.
Pragmatische Lösungen. Ob das also zu einer Verschweizerung, nicht gerade der Welt, aber eines Teils Europas führt, können wir weiter beobachten. Bei der Schweiz ist es ja auch nicht sicher, was sie dann da macht und ob sie dann eher in Richtung Brexit oder sowas geht oder eben dabei bleibt. Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch entscheiden. Die konkreten Auswirkungen, die konkreten Überlegungen, was die Schweiz anbelangt, wollen wir hier jetzt nicht vertiefen. In der Studie kann man das nachlesen. Das ist publiziert oder wird publiziert. 10 Jahre Brexit, Lehren für die Schweiz. Das hat eben Tobias Lock und Jan Atterslander den ökonomischen Teil gemacht. Man kann das auf der Website des EIZ, Europa-Institut Publishing, kann man das herunterladen als PDF, als EPUB, als weiß ich was. Alles sehr zu empfehlen, eine spannende Geschichte. Herr Lock, es war sehr interessant. Wir haben da einen tiefen Blick in das Vereinigte Königreich gemacht und wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.